Das, was so eine Entwicklung ist, die aus dem Digital Services Act, so heißt das DSA, erwachsen ist, die du mir gegenüber erwähnt hast, auf den DSA kommen wir später auch noch zu sprechen, in dieser Podcast-Reihe. Da gibt es so ein spezifisch deutsches Phänomen mit Blick auf Kundenbewertungen. Berichte doch mal.
Genau, der DSA, der Digital Services Act, hat da so eine Art Nebentor aufgemacht, denn eigentlich ist er dazu geschaffen worden, dass Plattformbetreiber illegale Inhalte schnell von ihren Webseiten runternehmen müssen, beispielsweise Hassrede oder ähnliches. Das hat jetzt aber dazu geführt, dass die Plattformen nun standardisierte Meldewege einrichten müssen, wo Nutzer illegale Inhalte melden können. Ich kann aber nun natürlich auch hingehen und als Restaurantbetreiber beispielsweise sagen, der Kunde hier, der bei mir eine negative Bewertung abgegeben hat, ist tatsächlich nie in meinem Restaurant gewesen. Wie läuft das Ganze also ab? Ich bekomme als beispielsweise Restaurantbetreiber eine negative Bewertung auf meiner Webseite, die ich gerne gelöscht haben möchte. Mhm. Die Bewertung enthält beispielsweise den Hinweis, das Essen war kalt. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal eine Tatsachenbehauptung. Das heißt, ich gehe dann hin und melde der Plattform die Bewertung und sage, dieser Kunde ist tatsächlich nie bei mir im Restaurant gewesen. Das ist einfach in dem Sinne Verleumdung oder üble Nachrede, ein Diffamierungsvorwurf. Die Plattform ist dann in der Pflicht, einmal zu überprüfen, inwiefern diese Äußerung tatsächlich auch den Tatsachen entspricht. In der Regel passiert dann Folgendes: Du als bewertende Person erhältst eine E-Mail, in der du erstmal aufgefordert wirst, nachzuweisen, dass du tatsächlich dieses Produkt erworben hast, in diesem Restaurant gewesen bist, etc. etc. Mit ein wenig Pech ist der Restaurantbesuch jetzt 3 Monate her. Du hast den Bon vielleicht weggeworfen und auch keine Fotos oder ähnliches gemacht. Das heißt, du kannst diesen Besuch effektiv auch gar nicht nachweisen. In dem Fall wird die Bewertung dann runtergenommen, denn hier ist die Beweislast beim Verbraucher bzw. beim Nutzer. Das heißt, nicht das Restaurant muss dann nachweisen, dass du tatsächlich nicht Kunde gewesen bist, sondern du musst zeigen, ich bin vor Ort gewesen und mein Essen war tatsächlich kalt. Und das ist das Problem. Die Plattformen löschen dann tendenziell mehr, als notwendig wäre, einfach weil die Verbraucherinnen und Verbraucher diese Belege nicht bringen können oder wollen.
Oh, kurz nachgefragt, von welchen Größenordnungen sprechen wir denn da? Sind das 1.000, 10.000, 100.000 Bewertungen im Jahr? Oder?
Das ist schwierig zu sagen. Die EU hat eine Datenbank eingerichtet, in der die Plattformen angeben müssen, wenn sie Inhalte gelöscht haben und auf welcher Basis diese Inhalte gelöscht worden sind. Den deutschen Tatbestand Verleumdung bzw. üble Nachrede gibt es in dieser Form in der Datenbank nicht, weswegen die tatsächliche Größenordnung etwas schwierig zu ermitteln ist. Es gibt da den Auffangtatbestand Diffamierung, so würde es dann im Englischen auch formuliert sein. Und wenn wir uns das angucken, sind es in den letzten 6 Monaten tatsächlich mehrere Millionen Löschungen, nur auf der Plattform Google Maps jetzt beispielsweise. Ne? Oh, wow. Und wenn wir uns das dann nochmal im europäischen Vergleich anschauen, dann kommen quasi alle, also über 99% der wegen Diffamierung gelöschten Bewertungen auf Google Maps aus Deutschland tatsächlich.
Was, krass.
Fairerweise muss man dazu natürlich sagen, dass die Rechtssysteme sich in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterscheiden. Der DSA gilt natürlich erstmal in allen EU-Mitgliedstaaten. Allerdings ist er da bei der Umsetzung natürlich auch immer an die Rechtsprechung im jeweiligen Mitgliedsstaat gebunden. Und in Deutschland hat sich die Rechtsprechung in den letzten Jahren einfach sehr stark dahin entwickelt, dass die Beweislastumkehr zu Ungunsten der Bewertenden sozusagen ausgelegt wird. Das heißt, ein Unternehmen muss nicht beweisen, dass eine Bewertung zwangsläufig falsch ist. Es reicht grundsätzlich erstmal zu behaupten, dieser Rezensent war nie mein Kunde. Sobald diese Behauptung dann im Raum steht, muss die Plattform aktiv werden. Sie darf dann nicht einfach sagen, beweis uns das Gegenteil, sondern muss dann den Rezensenten kontaktieren und einen Nachweis verlangen, wie eine Rechnung, Kassenbon oder was auch immer.
Oh, ich gehe mal davon aus, ich meine, wahrscheinlich können wir dazu eine Schätzung abgeben, oder dass 99% aller Menschen das nicht gehen werden, diesen Weg. Also die, die Bewertung geschrieben haben, oder?
Das könnte ich jetzt so nicht beantworten, glaube ich. Aber es werden... Jede Bewertung ist ja erstmal ein Gewinn. Wie gesagt, du hast ja gar kein Risiko als Betreiber.
Nein, als Betreiber hast du keinerlei Risiko, ja, natürlich. Ja. Aber natürlich wir als Verbraucherinnen und Verbraucher den Schaden, weil wir, das ist jetzt nur natürlich eine Mutmaßung, aber wir können ja alle davon ausgehen, weil wir alle Menschen sind, die aus Erfahrungswerten schöpfen. Und mein Erfahrungswert jetzt persönlich sagt, wenn ich ein Restaurant besucht habe, dazu eine kritische Bewertung schreibe und mich Google 4, 6, 12 Monate später anpingt und sagt, schick uns mal hier den Kassenbon, damit du überhaupt beweisen kannst, dass du da warst und ein Recht hast, diese Bewertung abzugeben, werde ich wahrscheinlich passen müssen und wahrscheinlich 99 von 100 Menschen passen müssen in solchen Situationen.
Es ist schwierig auszudrücken, aber um vielleicht nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, für den Pizzaladen, der bei mir in der Nachbarschaft aufgemacht hat, war diese 5-Sterne-Bewertung 10 Euro wert. Mhm. Andersrum würde ich für mich ganz persönlich sagen, mir wäre diese 5-Sterne-Bewertung oder die Löschen einer 1-Sterne-Bewertung keine 10 Euro wert gewesen. Und das ist halt dann auch wieder so ein Verhältnis, wo sich viele, glaube ich, nicht die Mühe machen, weil ihnen diese Bewertung im Zweifelsfall einfach nicht so viel wert ist wie dem Händler oder dem Restaurant.
It's complicated. Ja. Danke, Sebastian.
Gerne, gerne.
Es ist kompliziert, aber dafür sind die vielen engagierten Mitarbeitenden der Verbraucherzentralen der Länder und auch dieser Podcast ja da, um ihr Leben bei Rechtsfragen etwas einfacher zu machen, um Licht ins juristische Dunkel zu bringen, damit sie als Kundin, als Kunde besser geschützt sind. Aber warum sprechen mein Kollege, Digitalreferent Sebastian Rotter von der Verbraucherzentrale Berlin und ich hier über Online-Wertungen für Restaurants und rechtlich völlig legale Bestechung durch Verzehrgutscheine? Weil es einerseits ein sehr spezifisches Beispiel dafür ist, wie im Grunde verbraucherfreundliche Gesetzgebung durch den Digital Services Act, dazu gleich mehr, durch schlaue Anbieter ausgehebelt werden kann. Es verweist aber auch auf das ganz grundsätzliche Dilemma, dass die beiden politischen Anliegen, Verbraucher schützen und Wirtschaft stärken, oft schwer vereinbar sind. Sei es aufgrund von schwammigen Formulierungen im Gesetzestext, durch deren Schlupflöcher kleine Anbieter wie auch große Konzerne gleichermaßen gut hindurchpassen, oder vielleicht, weil in diesem Fall die deutsche Gesetzgebung die EU-Gesetze mühelos aushebelt. Natürlich ganz legal und möglicherweise unvermeidbar. Aber eben auch mit der Konsequenz, dass Millionen kritischer Google-Rezensionen einfach so verschwinden, ob sie nun berechtigt sind oder nicht. Aber wenn schon sowas wie der Digital Services Act nicht gegen einen smarten Pizzabäcker ankommt, wie sieht es dann erst mit der Verbraucherschutzpolitik mit Blick auf große Tech-Unternehmen aus? Wir öffnen heute mal ein großes Fass und wir, das sind zunächst einmal Aline Blankertz von Rebalance Now und ich, der sich immer wieder verwundert die Augen reiben darf angesichts dessen, was sich im Duell zwischen dem Verbraucherschutz David und dem E-Commerce Goliath abspielt. Sie hören die Reihe Lebst du noch oder shoppst du schon? Bei Dürfen die das, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Patrick Lohmeier und unsere abschließende Folge heißt Regulier mich doch. Ha! In den Gesprächen, die ich jetzt vorab mit dir geführt habe, aber man findet das auch auf der Webseite von Rebalance Now, kommt mir ganz oft diese Begrifflichkeit des Race to the Bottom entgegen. Was ist ein Wettrennen zum Tiefpunkt? Wie könnte man das übersetzen?
Ja, ich glaube, das trifft das schon ganz gut. Und,
aber niemand will am Tiefpunkt landen.
Ja, aber de facto funktioniert, also wir setzen uns ja generell für mehr Wettbewerb ein. Wir finden es aber auch wichtig, so eine Art Kehrseite des Wettbewerbs in den Blick zu nehmen, der häufig auch eintritt, gerade in digitalen Märkten und den man sozusagen mitdenken muss. Weil nämlich je nach Markt Wettbewerb dazu führt, dass Unternehmen eigentlich wünschenswerte Ziele wie Datenschutz oder ökologische Nachhaltigkeit oder so etwas sagen, wirklich nur auf dem Level eines regulatorischen Minimum anbieten, da es sich sonst für sie nicht rechnet. Also vielleicht mal als konkretes Beispiel. In der Werbung sehen wir, dass alle Plattformen oder auch alle Anbieter von Diensten, die sich über Werbung finanzieren, im Grunde genommen darin überbieten, wie viel Daten sie sammeln und wie frei sie nutzen. Und das bewegt sich einfach grundsätzlich hart an der Grenze oder eben halt auch gegebenenfalls außerhalb des gesetzlichen Rahmens. Und das ist eben dieses Race to the Bottom. Also man sieht dort einen Wettbewerb nach unten. sagen, wenn es dann weniger datenhungrige Dienste gibt, dann brauchen die eben andere Geschäftsmodelle wie Abos oder so. Aber manchmal haben selbst die Abo-Dienste beides, also versuchen immer noch möglichst viel aus den Daten herauszuschlagen. Und deswegen brauchen wir eben ein nuanciertes Bild von Wettbewerb, bei dem eben halt auch Regulierung weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielt.
Okay, also verstehe ich den Race to the Bottom auf, du hattest das als regulatorisches Minimum beschrieben, also es ist ein Wettrennen darum, so wenig zu tun, wie nur irgendwie möglich, um größtmögliches wahrscheinlich wirtschaftliches Kapital daraus zu schlagen.
Genau, ja. Genau.
Auch ein interessanter Sport für große Konzerne. Was sind so die gängigen Wege, wie sich Unternehmen, große Konzerne gegen regulatorische Maßnahmen durch, sag ich mal, die Politik ja in den allermeisten Fällen zur Wehr setzen?
Also ganz klassisch sehen wir da das Lobbying. Also das heißt, man bezahlt PolitikerInnen, man stellt sie ein, nachdem sie aus politischen Ämtern entlassen sind. Man zahlt aber auch einfach teure Essen und Reisen und stellt da persönliche Verbindungen her. Darüber hinaus gibt es aber auch eine sehr strategische Vereinnahmung von Expertise, also dass eben auch die großen Unternehmen Thinktanks und Wissenschaft bezahlen und so einschränken, zu welchen Ergebnissen sie kommen oder darüber sozusagen auch immer so tun, als wäre ganz neutral gesehen das, was sie machen, alles total gut für die breite Gesellschaft. Was wir gerade beobachten, ist, dass das noch mal viel stärker politisch aufgeladen wird. Also weil gerade Trump mit der sozusagen ökonomischen Vormachtstellung der USA versucht, auch möglichst viel für US-amerikanische Unternehmen herauszuschlagen. Dort wird einfach sehr viel Druck gemacht, um alle möglichen Formen von Regulierung aus dem Weg zu schaffen. Und das kommt aber auch noch in allen möglichen Formen. Also selbst das, wo wir deutsche oder vermeintlich deutsche Unternehmensverbände haben, wie den Bitkom für die digitale Wirtschaft, auch dort sind Google, Facebook und Amazon und weitere sehr prominent vertreten und nutzen eben auch solche Kanäle, um ihre Interessen durchzusetzen. Sie bezuschussen auch sehr stark Start-up-Verbände und Ähnliches, um sich dort freundliche Meinungen zu erkaufen. Oder auch aktuell sieht man das auch, der Verband der Familienunternehmen sehr stark von großen Unternehmensinteressen geleitet wird. Also es gibt da ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen, die Unternehmen nutzen, um von vielen Seiten Regulierung zu beschießen.
Ein Staat, der für jeden Lebensbereich alles absichert, vorgibt, was wünschenswert ist und was nicht, erzeugt nicht nur Bürokratie, er lähmt Initiative, was schlimm genug ist. Nein, ein Staat, der den Menschen zu viele Risiken abnehmen will, überfordert auch sich selbst und damit seine Handlungsfähigkeit.
Ein Hauptargumentationspunkt, ein sehr oft zitierter seitens der Politik, wenn es darum geht, dass eben von Organisationen wie euch und anderen, die sich für stärkere VerbraucherInnenrechte einsetzen und für eine strengere Regulatorik, ist ja der Eigenverantwortung der Wirtschaft. Im Sinne von, wenn wir zu viel regulieren, dann schrecken wir jetzt nur mit Blick auf den heimischen Markt die deutsche Wirtschaft zu sehr ein. Wir bleiben international nicht mehr wettbewerbsfähig. Von daher, wir können denen irgendwie nur ein gewisses Maß an Einschränkungen, regulatorischen Maßnahmen auferlegen. Sonst wächst da ja gar nichts. Ich meine, unsere Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reich hat ja erst vor ein paar Wochen von einer sogenannten, Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft gesprochen, Agenda 2030. Und Zitat sagte da, wir brauchen wieder mehr Wirtschaft und weniger Staat, was ja durch die Blume oder eigentlich gar nicht so sehr durch die Blume ziemlich gerade heraus bedeutet, wir wollen eigentlich Unternehmen, großen wie kleinen, da weniger auf die Finger gucken, damit die eben wirtschaftlich wachsen in Deutschland.
Mehr Wettbewerb, weniger Staat. Nach diesem Prinzip will Ministerin Reiche die Wirtschaftspolitik umkrempeln. Regulierungen müssten zurückgefahren werden.
Wie geht's dir? Was ist deine Gefühlslage, wenn du sowas hörst? Eigenverantwortung der Unternehmen, die PolitikerInnen oft zitieren.
Ja, also ich glaube, ich habe darauf eine irgendwas zwischen belustigter und zynischer Perspektive, ehrlich gesagt. Denn Verantwortung heißt bei Unternehmen erstmal, dass sie primär gegenüber ihren EigentümerInnen verantwortlich sind. Also gegenüber denjenigen, die die Aktien besitzen. Und das ist auch einfach rechtlich so vorgeschrieben. Also börsennotierte Unternehmen, und das ist die absolute Mehrheit, sind dazu verpflichtet, maximalen Gewinn für ihre AnteilseignerInnen herauszuholen. Und Ähnliches gilt eben auch für die Unternehmen, die so in mehr oder weniger privater Hand sind. Also wenn das dann Private Equity oder Hedgefonds sind. Aus meiner Sicht ist das eher ein fast religiöser Glaube an eine Eigenverantwortung gegenüber der Gesellschaft, die Unternehmen auch gar nicht in der Form haben können. Also ich habe auch schon vielfach mit, sagen in Anführungszeichen, echten Familienunternehmen geredet, die halt auch sagen, dass sie in ihrem Spielraum enorm eingeschränkt sind, dadurch, dass sie halt im Wettbewerb stehen, da sind wir wieder beim Race to the Bottom, mit anderen, die dann zum Beispiel niedrigere Umweltstandards durchsetzen. Und an der Stelle ist dann dieser Glaube, dass wir einfach durch ein ganz allgemeines Unterstützen der Wirtschaft besser dastünden, aus meiner Sicht sehr irre geleitet, weil der Wohlstand der Menschen sich nicht nur daran misst, wie viel sie sich kaufen können, sondern auch einfach, wie viel Umwelt wir überhaupt noch haben, welche Standards wir im Arbeitsleben aufrechterhalten. Also das sind einfach auch alles Faktoren, die mitgedacht werden müssen.
Das Argument von Unternehmensseite ist ja oft, dass diese regulatorischen Maßnahmen sie tatsächlich in ihrem Wirtschaftswachstum, aber eben auch in dem Mehrwert, den sie schaffen, weil sie Arbeitsplätze schaffen, weil sie Umsatz schaffen, der wiederum Menschen zugutekommt, eingeschränkt werden, weil die Auflagen zu hoch sind. Stichwort Lieferkettengesetz und faire Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit in der Produktion und so weiter und so fort. Gibt es irgendwie so eine Art Trennlinie, an der ihr sagt, ja, so, das kann man vielleicht irgendwie nur aufweichen für kleinere Unternehmen, oder müssen da für kleinere Unternehmen andere Regeln beispielsweise gelten als jetzt für große Konzerne, die sowieso schon sowas haben wie eine ja quasi Monopolmacht?
Generell spricht viel dafür, größere Unternehmen noch stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und da gibt es auch schon sozusagen Gesetze, oder viele dieser Gesetze sind ja auch strikter für größere Unternehmen. Also sieht dort größere Transparenzpflichten vor.
Ja, ich glaube, das Lieferkettengesetz gilt für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitende.
Genau, genau. Oder auch der Digital Markets Act, also so ein Gesetz, das gerade mehr Bestreitbarkeit, heißt das, und Fairness auf digitalen Märkten herstellen soll. Auch das bezieht sich primär auf oder eigentlich ausschließlich auf große Konzerne. Also dort zu sagen, wir nehmen große stärker in die Pflicht, ist wichtig. Gleichzeitig ist aber dann auch immer die Frage, was ist denn die Art von Innovation, die wir sehen wollen? Also dieses Verständnis davon, dass wir nicht jede Form von Geschäftsmodell und sagen wir auch ausbeuterischer Praxis, das sich dann irgendwie lohnt auf dem Papier, dass wir ja da unterscheiden können zwischen der Art von Innovation, die wir wollen, und der, bei der wir sagen, nein, die wollen wir auch durch Regulierung eben auch gerade ausschließen. Das, glaube ich, ist ein gesellschaftlicher Anspruch, den wir an wirtschaftliches Handeln stellen sollten und den wir auch in der Vergangenheit immer so formuliert haben. Also auch lange hieß es ja, die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise soll einen klaren Rahmen dafür bieten, innerhalb welcher Grenzen Innovation erwünscht ist. Wenn Produkte darauf basieren, dass sie globale Standards weiter absenken, dann sollten wir daraus keinen Profit schlagen, beziehungsweise das schwieriger machen für Unternehmen, das zu tun. Ja, ist ein gesellschaftlicher Anspruch, den es weiterhin braucht, auch wenn das gerade von allen Seiten zerredet wird.
Gleichzeitig wird davon geredet, mit dem völlig blödsinnigen Ziel, überall Personal einzusparen, auch die Bundesnetzagentur mit einzubeziehen. Und das hat doch System. Die Aufsicht wird geschwächt und neue Gesetze werden vom ersten Tag an ausgebremst. Das nutzt den Tech-Giganten, die mit unseren Daten, unserer Privatsphäre und mit unserer Zeit Geld machen wollen, die keine Mühe scheuen, uns zu manipulieren, sei es auf ihren Social-Media-Plattformen oder mit ihren vernetzten Geräten. Das das Leitbild der Bundesregierung ist ein gegenüber der Wirtschaft handlungsunfähiger Staat und eine ausgeschlossene Zivilgesellschaft. Politik für die reichsten 1%.
Hättest du die Möglichkeit, kurz mal zu erklären, was DSA und DMA sind, weil es eben auch so Begrifflichkeiten sind, die einem immer wieder entgegenkommen, von wegen, das soll jetzt für mehr Fairness und Ausgewogenheit in der, sind es EU-Maßnahmen, sind es EU-Richtlinien oder gelten die weltweit?
Die gelten für Unternehmen, die in Europa tätig sind. Der Digital Services Act soll dafür sorgen, dass Unternehmen Rechenschaft ablegen, überhaupt darüber, wie sie beispielsweise Inhalte moderieren, und ja, schafft primär Transparenz. Da gibt es auch nochmal besonders hohe Auflagen für sogenannte VLOPs, also Very Large Online Platforms, an die einfach nochmal höhere Ansprüche gestellt werden. Bei dem Digital Markets Act handelt es sich um eine Regulierung, die sich alleine an sogenannte Torwächter richtet, also Unternehmen, die besonders viele Nutzende haben und auch eine hohe Anzahl an geschäftlichen Nutzenden, und legt denen eine Reihe von Pflichten auf, an die sie sich halten müssen, um den Wettbewerb nicht zu verzerren.
Mhm. Tun sie es denn oder kämpfen Sie dagegen an weiterhin?
Sie kämpfen sehr aktiv dagegen an, ja. Und also es gibt schon seit Trump jetzt an der Macht ist immer wieder Angriffe auf sowohl den DSA als auch auf den DMA. Und es wird dann immer so getan, als seien das Regulierungen, die sich allein an US-amerikanische Unternehmen richteten. Aber es ist eben halt, also viel von dieser Regulierung kommt eigentlich aus sehr klaren Prinzipien von dem, was man damit erreichen möchte. Also, dass man Märkte transparenter, fairer, offener gestalten möchte und dass eben US-Unternehmen an der Stelle gerade die größten sind, ist halt so. Aber es war, also diese ganzen Vorwürfe von, man möchte an der Stelle einfach nur die USA ärgern, sind komplett an den Haaren herbeigezogen.
Die langwierigen und hitzig geführten Debatten rund um die Umsetzung des Data Acts, des Data Governance Acts, des DSA, des DMA und so weiter, können wir hier natürlich nur anreißen. Was aber meine Gespräche mit Sebastian Rotter und Aline Blankertz und mit jeder meiner Kolleginnen, die sich für eine verbraucherfreundliche Digitalpolitik einsetzen, klar macht, hier liegt noch einiges im Argen. Das ist offensichtlich. Vor allem, wenn es um die Umsetzung von EU-Gesetzen auf nationaler Ebene geht, bei der man seitens der Politik die eigene Wirtschaft möglichst wenig bis gar nicht belasten möchte. Aber diese eigene Wirtschaft, so möchte ich mal argumentieren an dieser Stelle, sind ja nicht nur deutsche Tech-Firmen, sondern auch wir, Verbraucherinnen und Verbraucher. Trotz allgemeiner Konsummüdigkeit, die durch aktuelle Umfragen bestätigt wird, gaben Deutsche im letzten Jahr, 2025, nämlich fast 100 Milliarden Euro online aus. Und da fallen ja auch mehr als nur ein paar Milliarden für hiesige Unternehmen ab. Tendenz? Steigend. Wer hätte das gedacht? Ein digitaler Markt also, in dem sich über 80% der Deutschen bewegen und dabei viel Geld und noch mehr Daten loswerden. Unter anderem an mächtige Konzerne, die diese in Large Language Models, also generative KI, investieren. Und wenn mir nicht einmal Monika Imschloss, die als Professorin seit Jahren zum Thema forscht, sagen kann, was mit meinen Daten jetzt und in Zukunft passiert, brauchen wir doch besser heute als morgen mehr Schutz und Transparenz beim Online-Konsum, oder?
Also die Frage, die ich mir als Verbraucherin stelle, vielleicht ist das ein Ansatz für die Antwort, ist natürlich, irgendwann müssen doch diese Modelle an ihre Grenze kommen. Na, sie lernen von Daten und kreieren jetzt aktuell selber jede Menge Daten. Das heißt doch irgendwann, dass das, was sie generieren, auf dem basiert, was sie vorher irgendwie mal anders generiert haben. Das Wort passt nicht ganz, aber in meiner Sicht ist das sowas wie eine gewisse Form des Inzestes, der irgendwann stattfindet. Ne, das heißt, wenn jetzt eine KI Und wir haben alle schon gehört, die hat ihre Biases, die halluziniert. Das heißt, nicht alle Antworten sind das, was vielleicht in Anführungszeichen faktisch korrekt oder real ist. Das wissen wir alle schon. Das haben wir alle schon gehört, haben vielleicht auch schon unsere ersten eigenen Erfahrungen damit gemacht, dass uns KI was gesagt hat und wir gemerkt haben, das stimmt so aber gar nicht oder es war eine Quelle angegeben. Dann wollten wir uns das anschauen und sind aber da gar nicht hingekommen. Das sind Erfahrungen, die haben wir alle schon gemacht, aber wenn man genau solche Erfahrungen jetzt in ihrer Summe nimmt und jetzt vielleicht sieht, dass unkritisch vielleicht Inhalte von KI wieder publiziert werden, die dann von einer KI zu einem späteren Zeitpunkt in das Large Language Corpus quasi reingenommen werden. Das heißt, dann lernt die KI basierend auf Halluzinationen und Biases, die sie vorher produziert hat. Und da frage ich mich als Forscherin, als Konsumentin, die auch gerne KI natürlich nutzt, wo stehen wir dann in einem Jahr? Wo stehen wir dann in 2 Jahren? Und wie kriegt man das unter Kontrolle? Wessen Aufgabe ist es überhaupt, das zu kontrollieren? Kann man es noch kontrollieren? Zum Beispiel, ich wollte mir wirklich einen weinroten Mantel holen. So, ich wusste schon vorher, welchen ich will. Und dann habe ich ChatGPT gefragt. Und dann ist es ja schon faszinierend, was man für Informationen preisgibt. Ne? Also ich möchte das gerne so haben, dann möchte ich das tailliert haben, dann bin ich so und so groß. Also dann möchte ich, dass es knielang ist, dann muss er das ja auch irgendwie wissen, ne? Dann muss er meine Body Measures kennen. So, und dann ist das alles da drin und ich weiß am Ende gar nicht, was wirklich mit dieser Information passiert. Ne? Also das weiß ich auch selber nicht als informierte Verbraucherin, wie ich mich jetzt einfach mal in dem Bereich, weil ich dazu forsche, bezeichnen würde. Ich weiß nicht, was der mit meinen Daten wirklich macht. Und ich glaube, so dieses, wir wissen das noch nicht, das verleitet uns dazu, dass wir das halt noch etwas unbedarfter nutzen, als wir es vielleicht in einem Jahr machen. Ja, also das ist, ich bin auch selber schnell dabei, da mal, ach hier, guck mal, und dann nehme ich ein PDF und gib ihm das. Schau doch mal, ob das jetzt gut ist für meinen Unterricht. Wohin meine Daten gehen, das weiß ich nicht. Das ist total, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Und ich glaube, so geht es vielen von uns, dass man sagt, ich will mir das alles gar nicht so wirklich vorstellen, weil ich es mir auch gar nicht wirklich vorstellen kann. Ich bin abgedriftet in meine KI-Bubble. Die Frage war, was der Einzelhandel bieten kann.
Ich könnte auch so fragen, was sind Alleinstellungspunkte des stationären Handels in Sachen Service und Produkte, wenn schon die, sage ich mal, der typische Verkäufer, die typische Verkäuferin nicht damit konkurrieren kann mit dem, was die KI über uns weiß. Gibt es wenigstens andere Dienstleistungen oder Produkte, die nur im stationären Handel in dieser Qualität, die es für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiv macht, so erhältlich sind?
Ich glaube, das eine ist natürlich dieses Nachfragen und dieses Fachwissen von KI, auf das ich ja gerade abgezielt hatte. Das andere ist die menschliche Komponente. Ne? Also dieses Gefühl, mal ein Lächeln, mal ein Witz, mal ein Joke, mal eine flapsige Bemerkung. Das haben wir im Einzelhandel. Das ist ja auch eine Stätte der Begegnung. Ja, und für bestimmte Bevölkerungsschichten ist das auch ein wichtiger Punkt für Teilhabe am Leben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich glaube, da ist die Bedeutsamkeit des Handels vielleicht viel größer, als wir das als Gesellschaft überhaupt bewerten. Ja, wenn wir dann sehen, okay, da ist wieder ein Laden weniger in der Innenstadt, da sind wieder die Schotten dicht, dann gehen wir dran vorbei. Aber uns mal zu fragen, was bedeutet das denn, wenn sich dieser Trend fortsetzt? Na, da bricht für einen großen Teil einer Gesellschaft auch ein wichtiger Kontaktpunkt vielleicht weg. Und was der Einzelhandel natürlich auch kann, was uns keine KI und auch kein Online-Shop bieten kann, ist neben dieser menschlichen Begegnung auch das Proben und Erleben von Produkten. Ja, bei manchen Produkten, ich muss sie einfach vorher einmal gefühlt haben, ich muss sie einmal anprobiert haben, einmal gerochen haben. Und das kann keine KI der Welt im Moment leisten. Ja. Und wenn Service gut ist im Einzelhandel, ich glaube, dann ist der auch immer besser als der von einer KI. Wenn eine Verkäuferin mein Bedürfnis besser kennt als ich und mir nicht mal die Fragen stellen muss, weil sie einfach die Erfahrung hat. Das ist ein Erlebnis. Auch besonders gut ist ein Erlebnis zum Beispiel, und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das eine KI leisten kann. Ich gehe in ein Geschäft und ich weiß, ich will das und das haben. Dann äußere ich den Wunsch und dann weiß aber die Verkäuferin oder der Verkäufer aufgrund der Erfahrung und des Fachwissens, was sie hat, das passt niemals im Leben, ja? Niemals kann ich dir einen grünen Pulli verkaufen. Das sieht nicht gut aus. Dann sagt sie mir das. Ja, und sagt, nee, schauen Sie mal, nehmen Sie mal die Farbe, passt viel besser oder kein Rollkragen bei Ihrem Hals, ne? Dieses, auch dieser Widerspruch, ne, in den Bedürfnissen, mit der vielleicht mein Konsument oder meine Konsumentin vor mir steht, wohlwissend, dass es für die Person besser ist. Das finde ich ist auch eine Funktion des stationären Einzelhandels. Das wird eine KI selten machen, dass sie uns widerspricht.
Hi ChatGPT, du musst mir helfen, ich will einen Pulli kaufen.
Na, da kann ich dir ein bisschen Rückenwind geben. Wenn du magst, beschreib mal, was du dir vorstellst, dann schnacken wir drüber.
Ich bin männlich, bitte 40. Ich trage normalerweise eher gedeckte Farben, eher dunklere Farben, dunkelblau, schwarz, Brauntöne. Aber jetzt kommt ja bald der Frühling und ich wollte mal etwas farbenfroheres ausprobieren.
Wie wäre es mit einem Muster, das ein paar kräftige Akzentfarben in dein gewohntes Farbschema einbringt? Vielleicht ein geometrisches Design mit ein paar lebendigen Farbtupfern?
Das klingt ja jetzt sehr vernünftig, aber wie wäre es mit ein bisschen was Jahreszeitbetonterem? Zum Beispiel bunte Blumen, wo noch viel buntere Schmetterlinge drumherum kreisen. Auf dem Pulli.
Das klingt nach einem richtig charmanten Design. Stell dir dunkelblauen Hintergrund vor und darauf vielleicht Blümchen in Rot, Gelb oder Pink. Und dann flattert ein kleiner Schwarm Schmetterlinge in harmonischen Farben drumherum. Das ist definitiv ein Hingucker, der deine Vorlieben mit etwas Lebendigkeit verbindet.
ChatGPT klingt eigentlich jetzt wirklich nur, als würdest du mir nach dem Mund reden, beziehungsweise mir das sagen, was ich hören will, oder?
Ich will dir einfach keine Entscheidung überstülpen, die dir nicht passt. Ich gebe eine klare Einschätzung, aber wenn es um deinen Stil geht, ist meine Priorität, dich zu unterstützen, ohne dich festzunageln.
Steht da diese in viele Large-Language-Modelle eingebaute, möchte ich jetzt mal sagen, Positivität auch der KI dann im Wege, im Sinne von, da können wir eigentlich keine Ehrlichkeit erwarten, wenn ich die KI frage, wird mir dieser grüne Acrylpulli mit den roten Punkten stehen, wird die KI wahrscheinlich sagen, ja, wenn du ihn hier und damit kombinierst, wohingegen wahrscheinlich eine erfahrene Verkäuferin sagen würde, meine Güte, kaufen Sie besser was anderes.
Ja, ich hatte neulich das Beispiel, eine Freundin, die wollte sich bestimmt Schuhe kaufen, war komplett verliebt in die Schuhe. Dann ging sie ins Geschäft, da gab es die Schuhe. Ja? Das heißt, es wäre ganz einfach gewesen, ihr diese Schuhe zu verkaufen. Ja, sagt man einfach hier, schauen Sie mal, ist das die Größe? Prima. Was dann passiert ist, war aber, dass der Verkäufer, in dem Fall war es auch ein Mann, ihr gesagt hat, naja, das passt nicht, ihr Fuß ist zu breit. Ja, sie werden mit diesen Schuhen nicht glücklich. Und dann sind sie auf die Suche gegangen nach etwas, was eben zu den ergonomischen Herausforderungen passt. Und damit ist sie jetzt noch glücklicher. Und sie sagt halt auch, so diese ehrliche Meinung, das wissen wir nie, ob wir die von der KI kriegen werden. Das wissen wir auch nicht bei Menschen. Aber da haben wir ein Gespür dafür. Da haben wir unsere menschliche Intuition, auf die wir uns häufig verlassen, auch in Kaufsituationen. Und das finde ich ist schon nochmal was, was der Einzelhandel einem bieten kann, ne? Vielleicht dieses gewisse Stück von Ehrlichkeit, von Authentizität, das wir bei Large Language Modellen aktuell zumindest aus meiner Sicht nicht haben.
Als Verbraucherzentralen handeln wir unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen, damit wir sie unbefangen informieren und beraten können. Wir wollen und wir müssen nichts verkaufen. Dazu gehört auch, dass Sie von mir nie hören werden, vertrauen Sie doch dem großen Online-Anbieter X nicht und gehen Sie lieber zum Anbieter Y. Nein, stattdessen möchten wir VerbraucherInnen ermächtigen, selbst die besten Konsumentscheidungen zu treffen. Zu dieser Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit gehört auch, dass ich keinerlei Ehrgeiz habe, Sie dazu zu motivieren, Ihr Geld doch lieber im Handel vor Ort, im kleinen Laden ums Eck oder großen Kaufhaus in der City auszugeben. Und würde ich dies versuchen, wäre es ohnehin ein Kampf gegen die Windmühlen der gesellschaftlichen Entwicklung. Denn immer weniger Menschen geben ihr Geld im Handel vor Ort aus. Gemäß aktueller Zahlen des Statistischen Bundesamtes stehen 35% realer, also inflationsbereinigter Umsatzverlust im Handel vor Ort einer Verdreifachung der Umsätze im Onlinehandel in den letzten 20 Jahren gegenüber. Wie gesagt, als unabhängige Verbraucherschutzorganisation müssen wir da keine Stellung beziehen im ewigen Disput zwischen dem stationären Handel und dem E-Commerce. Uns ist es egal, ob Sie mit dem Smartphone oder dem Einkaufskorb shoppen gehen. Zur eben erwähnten Ermächtigung von Ihnen als Kundinnen und Kunden, die richtige Kaufentscheidung zu treffen, gehören aber auch der lieben Vollständigkeit halber die, wie ich finde, unverzichtbaren Erkenntnisse von Konsumforscherin Monika Imschloss. Nämlich, dass der Einkauf vor der eigenen Haustür immer noch Dinge bietet, die kein Online-Shop oder KI-Chatbot bieten kann. Nämlich ein menschliches Miteinander und Beratung, in der wir gelegentlich Widersprüche zugunsten einer letztendlich richtigen Kaufentscheidung ertragen müssen oder dürfen. Und vielleicht ist das ein zeitlos guter Gedanke zum Abschluss dieser Reihe zum Konsum im Hier und Jetzt des Jahres 2026. Wir haben die Wahl. Wir entscheiden, wofür, wo und wann wir unser Geld ausgeben. Wir haben die Macht, den süßen Verlockungen von trendigen Wegwerfprodukten und auf Konsum gedrillten Influencern und Chatbots zu widerstehen. Wenn wir einfach besser verstehen, wie die neuen digitalen Kaufköder funktionieren und nicht vor ihnen kapitulieren. Und früher war ja auch nicht alles besser, sondern für uns Verbraucherinnen und Verbraucher nur eben anders herausfordernd. Da hat meine Kollegin Julia Gerhards ein, zwei Alternativen zum durch neue Technologien optimierten Konsumwahn im Kopf, die ich hier noch gerne mit Ihnen teilen möchte.
Ja, ich glaube jedenfalls bei diesem Thema Konsumverhalten, das ist ja sowieso auch was, da nehmen wir unheimlich viel davon mit, wie wir das in unserem Zuhause erleben. Also das wird ja nicht als was wahrgenommen, was man lernen muss. Ja, kaufen kann doch jeder. Ne? Insofern gibt es die, die dann da irgendwie kritisch konsumieren und die auch, ich glaube, es wird auch wirklich stark diesen Gegentrend geben, stärker auf Nachhaltigkeit zu achten, selbst machen, upcyclen, reparieren. Ne? Das wird, glaube ich, genauso als Gegentrend irgendwie kommen. Aber es wird ganz bestimmte Gruppen geben, die das dann irgendwie leben und auch innerfamiliär vorleben und weitergeben. Und es wird andere geben, bei denen spielt es überhaupt keine Rolle.
Ja. Ich glaube, vor 10, 20 Jahren saß man hier in einem anderen Kontext zusammen und hat gesagt so, ach, war das nicht damals nett, irgendwie als da noch der Krämerladen um die Ecke war und das Reformhaus eben noch keine Riesenkette, sondern da kannte ich eben noch die Frau, die da arbeitete, und da, wo ich mir meine Brennnesselsalbe geholt habe. Und heute ist es eben ein riesengroßer Biomarkt, super so eine Shoppingkette. Also ich sag mal so, die Grenzen verschieben sich, aber dieses, das war irgendwann mal besser, gibt's nicht. Zumindest solange wir diesen digitalen Raum nicht verlassen. Wenn man den verlässt, dann kann man meinetwegen, wenn man so ein Boomer ist, dann schon wahrscheinlich sagen so, ach, war das früher alles noch so schön. Aber mit Blick nur auf digitales Shopping kann ich jetzt auch nicht 10, 20 Jahre zurückblicken und sagen, boah, das war so viel besser. Weil da gab's auch schon nervige Ads und Layers und hat mich auch schon zu Tode genervt damals.
Es wird halt einfach immer präsenter, ne? Immer mehr Teile unseres Lebens spielen sich dort oder damit irgendwie ab. Ja, insofern nimmt es einfach nochmal einen größeren Raum einfach ein und kann uns deswegen auch noch mehr nerven.
Ja. Ich glaube, deswegen reite ich so darauf rum, auf meinem maßgeblichen Kritikpunkt, nicht, dass uns da überhaupt was verkauft werden soll oder vielleicht auch teilweise Mist verkauft wird, sondern dass es uns immer schwieriger gemacht wird, einfach noch zu erkennen, wann überhaupt die Unterhaltung oder das Nicht-Shoppen aufhört und das Einkaufen, das Konsumieren beginnt.
Ja, ich glaube, das Thema konsumfreie Räume, ne, sei es digital wie analog, das wird eine andere Bedeutung bekommen. Also heute reden wir, glaube ich, darüber nicht, ach, das ist ein konsumfreier Raum. Habe ich zumindest noch nie gehört. Ich wette, das wird aber in Zukunft kommen. Ja, und es wird ein Wert sein, ach, guck mal, da gehst du zum Sport oder was weiß ich was. Und das ist ein konsumfreier Raum. Ja, und ich glaube, das wird auch bei Information und Unterhaltung und im Digitalen eine neue Kategorie sein, in der wir denken, weil wir ansonsten eben so viel Konsum so parallel mitschwingen haben und jederzeit in Konsum wechseln könnten und dazu gar nicht mehr einen Laden betreten oder einen Online-Shop aufrufen müssen. Ja.
Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Reihe Lebst du noch oder shoppst du schon? Dürfen die das ist ein Podcast der Verbraucherzentrale Berlin, gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und wird moderiert und produziert von mir, Patrick Lohmeier. Ich bedanke mich herzlich bei allen Menschen, die die Entstehung dieses Formats ermöglichen und mit ihrer Expertise unterstützen. Natürlich bedanke ich mich wie immer auch bei Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Fragen, Kritik oder Ergänzungen können Sie mir jederzeit an podcast@vz-bln.de mailen. Genauso wie Themenwünsche für zukünftige Folgen. Diese und weitere Kontaktmöglichkeiten und Informationen finden Sie auch im Begleittext zu dieser Episode. Also, wir hören uns. Bis bald in diesem Podcast-Feed.